Ich lese aus Lukas 1, 39 bis 56. Lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und hat die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich wurde hier schon so herzlich willkommen geheißen, cooles Team. Ihr habt einen super Pastor, Chris. Mega schön, dass du auch heute hier bist. Genau, mit Chris habe ich jetzt immer wieder mehr zu tun im Leitungskreis. Und ich schätze so, Chris, dein Herz, nicht nur, weil du daherkommst, aber den Glauben greifbar zu machen. Du hast eine Leidenschaft für das Evangelium. Und ich weiß noch, wo wir mal so einem Retreat zusammen waren. Und ich habe so kurz gefragt: Hey Jungs, ich brauche eine Literaturliste für den Urlaub. Chris hatte die besten Ideen. Hat mich mega inspiriert. Also vielen Dank. Also ihr habt hier ein richtig... Ja, ich habe, das eine Buch hatte über 1000 Seiten, das hast du mir nicht gesagt, aber ich bin da noch dran. Genau, also ihr habt hier richtig super Typen, der für Jesus brennt und es ist schön, hier zu sein. Und wenn ihr euch fragt, oh, hat der immer so eine Stimme? Nee, ich bin ein bisschen angeschlagen, irgendwie hat es, glaube ich, gestern ein bisschen angefangen in der Nacht. Aber ich hoffe, ich komme hier ganz gut durch. Oh, ich darf hier nichts bewegen, darf ich? Ne? Genau, ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier in deinem Namen sind und ich danke dir für dein Wort und für diese besonderen Geschichten, jetzt gerade zu dieser Adventszeit. Und ich bete, dass du, Geist Gottes, jetzt kommst, dass du hilfst, meine Worte zu gebrauchen, dass du das landen lässt in unserem Herzen, was du zu sagen hast. Amen. Ja, wer freut sich auf Weihnachten? Frohe Weihnachten. Wer freut sich? 2. Nee, okay. Doch, ein paar mehr. Richtig schön. Janina hat mich ja schon gerade auch gefragt, so was ist so, was ich an Weihnachten und dieser Adventszeit mag. Ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Was löst bei dir die Freude an Weihnachten wirklich aus? Und jedes Jahr gibt es Statistiken, die fragen, worauf freuen sich die Deutschen an Weihnachten? Ich habe gerade für dieses Jahr keine gefunden, deswegen muss ich vom letzten Jahr nochmal berichten. Die Top 3 Dinge, worauf sich die Deutschen an Weihnachten freuen. Nummer 1, Familie und Zeit mit den Liebsten. Das zweite, Freude geht auch durch den Magen, das Essen. Gutes Essen, keine Ahnung, vom Glühwein bis zur Gans, was auch immer, stand nicht drin. Und das dritte war letztendlich auch so kleinere Traditionen, eben wie den Tannenbaum aufbauen, wie zum Weihnachtsmarkt gehen, solche Sachen. Und zwar interessant, das war dann so ein kleiner Kommentar, dass so diese ursprünglichen Traditionen, ja, diese ganz alten Traditionen, mehr und mehr auch Freude auslösen bei den Deutschen an Weihnachten. Warum diese Freude? Das ist klar, wir sagen alle, Weihnachten ist das Fest der Freude. Sagen wir so geläufig, und es ist ein fester Bestand, schon in unserem Denken vielleicht, und ob du das so meinst oder nicht, oder das so erlebst oder nicht. Jedes Jahr rufen wir das ja neu aus. Ja, auch gerade in den Kirchen gehen wir voran. O du Fröhliche, freue dich, O Christenheit, Joy to the World, wie sie alle heißen. Und wir singen diese Lieder irgendwie auch so nochmal bewusster, oder? Oder nicht? Und wir wissen, am Ende ist die Freude natürlich nicht die Lieder und diese Tradition, sondern es geht um eine viel tiefere und weitreichendere Freude, die mit einer Person zu tun haben, mit Jesus Christus, dem Retter der Welt, der kommt. Und das ist der eigentliche Grund der Freude. Und wahrscheinlich sage ich dir oder euch heute da nichts Neues, aber das ist wirklich krass, was sich Gott dort überlegt hat. Dass er diese Welt und deine Welt nicht dem Chaos überlässt, nicht distanziert bleibt und einfach nur zuschaut, wie es so weitergeht, sondern er kommt in diese Welt, um uns Rettung zu bringen, um dir Rettung zu bringen. Er nimmt Kontakt auf und letztendlich eröffnet er einen Zugang, eine Beziehung zu diesem Gott. Und das ist faszinierend. Und das ist der ursprüngliche Grund der Freude, auf das wir zugehen und was ja heute auch in unserem Text schon ein bisschen anklang. Und wenn wir so in diese alten Texte eintauchen, dann merken wir, dieses Kommen dieses Retters ist mit Freude verbunden, aber vor allem mit einer unerwarteten Freude. Denn niemand hat damit gerechnet, dass Gott sich so zeigt. Im Grunde genommen hat über 400 Jahre Gott sozusagen die Bühne der Welt verlassen. Er hat geschwiegen, das letzte Reden der Propheten war vorbei und die Sehnsucht war da, wann kommt er? Wann wird er kommen, wann wird dieser Retter auftauchen? Und er kommt hinein in die Welt von Maria, um die es heute geht. Und das ist der Grund der Freude. Wir wollen uns hineinnehmen lassen jetzt, und ich wollte euch da ein bisschen mitnehmen, in diese Szene mit Maria und ihrer Freundin, mit ihrer Verwandten, mit Elisabeth. Und was sagt Maria? Sie sagt etwas richtig Cooles. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Und wir sehen schon, Maria ist hier von einer besonderen Freude erfasst. Sie ist im Innersten berührt, ihr Geist, ihr Innerstes. Und das ist nicht so ein kleines Juhu, sondern sie ist erfüllt von etwas, was ihren Geist trifft. Und da war eine Begegnung, die mehr in sich trägt und da eine Freude rauskommt. Und jetzt merken wir, okay, diese Frauen treffen sich, da ist Jubelstimmung beim, weiß nicht, Chai oder Kaffeekränzchen, wie sie da zusammen waren. Wahrscheinlich auch Hormone, ne, bei Schwangeren, aber auf jeden Fall sehr viel Freude. Und natürlich ist logisch, Maria ist schwanger und sie hat gerade erfahren, dass dieses Kind ein besonderes Kind sein wird. Eine Verheißung liegt auf diesem Kind. Und offensichtlich ist das ein Grund zur Freude. Aber mal ehrlich, wenn wir uns in die Situation jetzt von ihr begeben, ist es wirklich so passend und fröhlich? Wir müssen uns nochmal die Situation von Maria genauer angucken. Ich glaube, dass da Freude war, ja, so eine Schwangerschaft ist was Besonderes, aber ich glaube, dass da ganz viel Unsicherheit und auch Unbehagen war. Denn Maria hat den Start in ihr Mama-Dasein eigentlich sich nicht so vorgestellt, wenn wir ehrlich sind. Und so ereignet sich eigentlich dort in dieser Geschichte eine Mischung aus verwirrenden Ereignissen, vor allem wenn wir dann schauen, wie es dann weitergeht. Da sind viele Fragen und ja auch Freude. Irgendwie so alles, so ein Mischmasch. Und vielleicht erlebst du das in deinem Leben ja auch so. Bei uns ist ja auch nicht immer alles Freude. Super, auch dieses Jahr an Weihnachten. Selbst wenn wir singen. Es ist irgendwie so eine Mischung da. Und Elisabeth, die wird zu so einem Sparringspartner, zu einer Motivatorin und sagt, hey, es ist so schön, dass du schwanger bist. Siehst du, du hast diesen Retter der Welt in dir. Aber im Grunde genommen, und deswegen nochmal, lass uns nochmal auf Maria gucken. Im Grunde genommen war diese Schwangerschaft ein Schock. Hey, das ist ein Teenager-Mädchen, das schwanger geworden ist. Und sie war noch nicht verheiratet. Zwar war die Verlobung also rechtlich, die Eltern hatten das eingefädelt, war alles geklärt sozusagen, ein verbindlicher Rahmen. Und auf einmal diese Schwangerschaft, das war ein absolutes No-Go. Und in ihrem sozialen Umfeld, auch gedanklich, war gar kein Platz für eine Schwangerschaft. Und sie hatte, wie gesagt, ihren Verlobten Josef, mit dem sie eben noch nicht zusammenlebte. Und er wird sie bestimmt verstoßen. Es war gesetzlich erlaubt, weil klar war, das Kind kommt nicht von ihm. Und sie fragt sich, okay, wie wird sie ihm das klar machen können? Und so schwirrten in Marias Kopf ganz viele Themen, Herausforderungen und Fragen. Und ich glaube nicht, dass sie das einfach so ausblenden konnte in ihrem Kaffeekränzchen mit Elisabeth, auch wenn da sehr viel Freude und Lob zum Ausdruck kommt. Und vielleicht hat sie auch noch gedacht, habe ich mir diese ganze Szene mit dem Engel eigentlich eingebildet? Oder war das echt? Und das liegt ja auf der Hand mit so übernatürlichen Ereignissen, dass man die sich nicht so gut vorstellen kann, gedanklich. Also Heiliger Geist hin oder her, Marias Welt stand Kopf. Und was wir wissen müssen, ist, für Maria war diese Situation nicht glasklar. Da war Vorfreude ja, aber wirklich? Sie war irgendwie in so eine Lage hineingeraten, die sie jetzt sehr prominent besetzen musste als zukünftige Mutter Gottes. Aber wenn wir uns jetzt die Situation angucken und ihr wisst, okay, Teenager Girl, das Ganze, dann kann man ja auch irgendwie Mitleid haben und sagen, okay, armes Mädchen, wie konnte das passieren? Und vielleicht sieht es bei dir auch so aus. Ich weiß nicht, hast du wirklich Freude dieses Jahr an Weihnachten? Oder gibt es auch Dinge, die dich so diese Vorfreude trüben? So ein bisschen ungelöste Fragen da sind. Oder Weihnachten ist ja dann immer so am Ende des Jahres und manchmal kommt man dann auch in so einen Jahresrückblick. Ich weiß nicht, wie würdest du das Jahr, zurückliegende Jahr für dich bewerten? Wo stehst du da? Ist da Freude die Fülle? Freudenmomente bestimmt, auch wir hatten ganz schön viele, wenn ich da an unseren Urlaub denke in Südfrankreich, phänomenal. Alles, was wir so mögen mit unseren Kids, ich finde vieles, aber es gab auch sehr viel Schweres und vielleicht bei dir auch. Trauriges, Ungelöstes, wenn dein Papa auf einmal so krank wird und es nicht klar ist, wie geht's weiter. Und so am Ende des Jahres und jetzt so um die Weihnachtszeit kann es passieren, dass wir sozusagen, ja, wir freuen uns, aber boah, eigentlich ist es so ein bisschen getrübt. Und vielleicht können wir uns hier ganz gut mit Maria identifizieren. Denn da war natürlich vieles Gutes, was jetzt auf sie zukam, aber es war auch sehr viel Unbehagliches, Ungeklärtes. Und das kommt zusammen und so ist das Leben. Das ist die Realität auch unseres Lebens und das ist so phänomenal an diesen Geschichten und an dem biblischen Zeugnis. Das Leben ist nicht immer voll hell. Da ist es auch manchmal dunkel. Und da ist diese Spannung. Und die Frage, die uns jetzt hier diese Geschichte hinein, das, hey, wie löse ich denn jetzt diese Knoten im Kopf, das, was dir gerade so vorschwebt, was deine Vorfreude trübt, vielleicht, wo ungeklärte Dinge sind. Wie können wir mit Erfahrung von viel Schönen in unserem Leben, auch einer guten Botschaft vielleicht umgehen, aber auch dem Traurigen, was einfach auch in unserem Leben ist und trotzdem an dem Ziel dieser Freude an Weihnachten nicht vorbeikommen. Und ich glaube, hier an dieser Geschichte wird deutlich, warum Weihnachten einmal mehr so relevant ist für dich und mich. Weil wir in dieser Geschichte und in diesen Stories, in diesen Begegnungen, wie Gott hier auf die Bühne des Weltgeschehens kommt, etwas sehen können. Wie geht denn Maria mit dieser Erfahrung und ihrer Spannung um? Sie trifft eine richtig gute Entscheidung. In ihrem Verhalten wird etwas deutlich, was uns zum Vorbild werden kann. Wie reagiert sie auf das Ganze in ihrem Kopf, die Knoten, das Schöne, aber auch diese schwierige Lage? Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude. Mein Geist jubelt vor Freude. Das heißt, hier ist ein erster Punkt, was wir mitnehmen können, wo wir von Maria lernen können. Maria entscheidet sich für Lob und Anbetung. Schon mal mit Lobpreis probiert? Trotz der offenen Fragen, sagt Maria, jubel ich. Trotz der vielen Fragezeichen, ich juble. Ich lobe meinen Gott. Und Maria lässt sich von den Wirrwarr, von den ungeklärten Dingen nicht zurückhalten, sondern im Grunde genommen ändert sie ihre Perspektive, indem sie einem Lobgesang anstimmt. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, sie wühlt sich vielleicht so gedanklich durch, vielleicht auf dem Weg zu Elisabeth, oh, wie wird es? Und dann erkennt sie über ihre Situation in dem Ganzen, da gibt es etwas, was in ihr Jubel und Freude auslöst. Alles Jubel in mir vor Freude, jubelt in mir vor Freude über Gott, meinen Retter. Also Marias Freude hat erstmal etwas mit einer Perspektivveränderung zu tun. Mit einem Bewusstsein, dass hier etwas passiert ist, dass Gott irgendwie was im Plan hat. Hier hat er eingegriffen. Gott ist rettend am Werk und er handelt in dieser Welt. Ihn will ich loben. Um ihn geht es. Und dazu entscheidet sie sich. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ich sage, glaube ich, warum können wir uns freuen, weil an Weihnachten, weil wir einen Grund zum Danken und zum Loben haben. Gott, der Retter, ist da. In Vers 46 ist diese Anbetung, diese erste Strophe, wenn man so will, in diesem Lobpreislied, was sie anstimmt, meine Seele lobt den Herrn. Und traditionell spricht man hier von dem Magnificat, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist im Prinzip eines der bekanntesten Anbetungslieder aus der Bibel. Und darin drückt Maria ja nicht nur ihre Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott aus, sondern es ist im Prinzip auch eine prophetische Betrachtung auf das Handeln Gottes an seinem Volk Israel, was er verheißt ihnen und darüber hinaus der Welt. Und Maria entscheidet sich hier, Gott zu loben und fängt direkt damit an. Und diese Haltung, diese Entscheidung ist gar nicht so leicht, denn wir leben in einer Zeit und in unserem Umfeld, da geht es uns eher darum, dass wir die Probleme, die sich vielleicht da so auftun, aus uns heraus versuchen zu lösen. Die Dinge drehen sich um uns selbst. Und von dort aus ist unsere Perspektive zu sagen, okay, wie kann ich es lösen? Das ist ein bisschen wie beim Navi. Ja, wenn du dein Navi anschaltest, was ist der Fixpunkt? Du. Du bist der Punkt und daraus sortiert sich alles andere. Aber Maria nimmt uns hinein, dass im Grunde genommen hier eine Perspektive ist, du sagst, hey, wenn wir diesem Gott und Retter vertrauen und er seinen Plan hat, dann geht es gar nicht um dich. Du bist nicht der Bezugspunkt, sondern er ist der Bezugspunkt. Und von ihm aus sortieren sich die Dinge neu. Und das drückt sie in dieser Anbetung aus. Deswegen ist Anbetung mehr als das, was wir hier tun, sondern eine Haltung in unserem Leben. Es ordnet sich um diesen Plan, um Gottes Wirken. Und sie lobt. Loben im Griechischen heißt megalino. Mega, das klingt schon mit, mega groß machen, etwas größer machen, etwas quasi markieren, ja, oder ja, Shift groß, ja, wie wir es halt am Laptop so machen. Beim Loben hebst du etwas hervor, was da ist und was vergrößert werden soll, weil es gut ist. Und das tut sie hier. Sie geht im Prinzip mental durch, hey, was ist da gut? Und sie denkt letztendlich über die Eigenschaften Gottes nach, über sein Wesen, sein Erbarmen, seine Treue. Und er kommt. Und plötzlich sind da so viele Aspekte und ihr Fokus ist ein anderer. In ihrer Lebenssituation wird auf einmal groß, wer schon an sich groß ist, Gott selbst. Er ist gut. Also Gott ist nicht nur erst dann lobenswert, wenn alles nach meinem Plan läuft oder meine Welt intakt bleibt, vielmehr tritt Gott in meine Welt hinein und befreit mich von dem Druck oder Stolz, an meinem eigenen Lebensplan festhalten zu müssen. Ihn zu leben, loben, hilft mir, die Kontrolle loszulassen und meine Hände stattdessen ihm entgegenzustrecken, denn er ist es, der mein Lob in seinen Händen hält. Also Maria erkennt, dass hier es um Gott geht. Ihm möchte ich Ehre erweisen. Er ist der Retter der Welt und das ist ja krass, dieser Retter der Welt, der wächst gerade in mir. Der ist in mir da. Und natürlich war die erste Schwangerschaft anders gelaufen, als sie dachte, aber Fakt ist, dieser Retter kommt. Das ist die Verheißung. Und dieser Retter ist auch ihr Retter. Er kommt für sie. Und Elisabeth bestätigt es da in diesem Dialog, der richtig cool ist, da können wir nicht so viel eintauchen. Und sagt, hey, du bist die Gesegnete aller Frauen. Gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Und Maria will diese Ehre quasi Gott zurückgeben mit allem, was sie vielleicht gerade auch beschäftigt, was halt so eine Schwangere halt auch erdulden muss, wenn sie schwanger ist. Ja, das sind halt Dinge, die Natur ist einfach so. Aber trotzdem, dieser Strapazen und dem, was sie vielleicht noch auch durchgemacht hat und kommen wird, ich möchte Gott loben. Und am Ende auch sagt, hey, wer bin ich, Gott, dass du mir Ehre erweist? Dir gebührt alle Ehre. So, wie viel Raum hat diese Haltung der Anbetung und des Lobes in deinem Leben? Bist du auch bereit aufzustehen, jetzt gerade so in dieser Weihnachtszeit, wo diese Unklarheiten, die Botschaften, die vielleicht um dich herum sind, nicht so gut sind und sagen, ich möchte Gott loben und preisen? mit allem, was dazugehört. Versteht ihr, Lobpreis ist, wie gesagt, es ist nichts, was hier Sonntag für Sonntag auch super gemacht wird oder was irgendwie die junge Generation irgendwie besonders anspricht. Jeder, der Jesus nachfolgt, es ist der Wesenszug eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin, dass wir Gott ehren mit unserem Leben, mit unserer Stimme, aber unserem Leben. Und dass wir sagen können, okay, er steht darüber. Er ist der Retter meines Lebens und er ist kraftvoll am Werk. Ich habe mich gefragt, wie würde eine Kirche aussehen, die so voller Ehrfurcht und voller Demut ergriffen ist wie Maria und einfach anbetet. Was würde das machen in unserem Umfeld? Für Leute, die spüren das, glaube ich, die sehen das. Hey, in deinem Leben gibt es einen anderen Fixpunkt. Ich höre immer wieder, das passiert ja so als Pastor, auch in der Matthäusgemeinde, kommen Leute und sagen, oh, Herr Pastor, sag mal keine Namen. Der Lobpreis hat mir nicht gefallen. War irgendwie nicht so meins. Irgendwie könnten wir noch mal das singen oder das singen. Naja, ist ja nicht schlimm. Geht ja gar nicht um dich beim Lobpreis, mit der Anbetung. Warum beten wir an? Warum ist Lobpreis so essentiell? Die Antwort ist nicht, damit es dir gut geht und du in deinen traditionellen Liedernpool Erinnerungsmomenten hast, sondern weil er es verdient hat. Er ist der Retter. Er ist der, der in deine Welt kommt. Oder wie es in Psalm 34, Vers 4 heißt, preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und wir sehen Lobpreis oft als etwas Reaktives, ja, als etwas so, ist irgendwas Tolles passiert, ich bin froh, ich bin dankbar, also fange ich mal an, Gott zu loben. Aber hier sehen wir ganz deutlich, dass Elisabeth sich entscheidet, es ist etwas Aktives, es ist eine Handlung, in die sie hier zum Ausdruck bringt. Ja. Ich beginne jetzt an zu loben, auch wenn es vielleicht viele Gründe gibt zu jammern. Und das ist für uns Schwaben, ich ziehe mich mal dazu, gar nicht so leicht, wir hatten es gerade. Ja, der Schwabe an sich sagt ja, nicht geschumpfen ist schon genug gelobt. Ne? Aber ihr Lieben, das ist die Haltung, die Maria hat gesagt, nein, ich lobe Gott in dem Ganzen. Und versuche hier jetzt nicht irgendwie meine Lösungshebel zu bewegen, sondern die Anbetung öffnet hier diese Perspektive. Und biblisch ist Loben eben keine Reaktion, sondern es ist im Grunde genommen eine Entscheidung. Wie es auch im Psalm 103 heißt, preist den Herrn meine Seele, ja alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preist den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum ist dieses aktive Gott loben, dieses Großmachen von ihm und wer er ist, so wichtig? Ich habe bei Miroslav Wolf, der hat mal so eine Geschichte erzählt von einem Häuptling. Kennt ihr vielleicht, dass der erklärt es so seinem Sohn und sagt, hey, in jedem Menschen kämpfen zwei Wölfe. Es gibt einen bösen Wolf, der im Prinzip für Zorn, für Neid, für Eifersucht, für Kummer, für Gier, für dein Selbstmitleid, für Schuld, falschen Stolz und Überheblichkeit und der Egoismus steht. Und dann gibt's da noch den guten Wolf, der in dir kämpft und der steht für den Frieden, für Hoffnung, für eine Gelassenheit, für Demut, für ein Wohlwollen, für Mitgefühl, für Großzügigkeit und Glauben. Und in dem Dialog fragt der Junge den Vater, ja, welcher dieser beiden Wölfe wird denn jetzt gewinnen? Und dann sagt der Vater sehr weise, ja, den du fütterst. Und ich glaube, hier schwingt etwas mit, wozu Lobpreis und Anbetung auch da ist. Wir öffnen hier einen Horizont, eine Perspektive Gottes und geben ihr Raum in unserem Leben, die Wahrheit auszusprechen. Als Überschrift in unserem Leben. Und so ist Lobpreis und Anbetung, es sind Werkzeuge der Verbundenheit, die wir mit Gott haben, auszudrücken, wer er für uns ist. Es geht nicht um dich, sondern er ist die Nummer eins. Wir wollen ihn groß machen für das, wofür er schon längst groß ist. Und dazu braucht es auch unseren Geist, es ist Gottes Geist, der in uns diesen Lobpreis deutlich macht. Und manchmal helfen uns die Lieder, da hineinzukommen, diese gesungenen Gebete, damit, sag ich mal, Gottes Geist unseren Geist anspricht und da einfach dieser Raum entsteht und eine geistliche Perspektive hineinkommt. Aus uns selbst heraus können wir das nicht tun. Also welches Lob gibst du Gott? Und Maria hat das verstanden, in ihrem Herzen oder wie es hier heißt, in ihrem Geist, diese Eigenschaften Gottes in ihrem Leben Raum zu geben und sie im wahrsten Sinne auch auszudrücken. Wie wäre es, wenn du dich und wir uns genau an Weihnachten uns einklinken in diesen Lob von Maria. Ich habe überlegt, vielleicht ist es ganz cool, ja. Wir haben ja auch irgendwie gerade zu Hause, jedes Kind hat seinen Adventskalender, dass wir sagen, nach jeder Tür, die wir aufmachen, bringen wir ein Lob und einen Dank zum Ausdruck für Gott. Nicht nur für die Schokolade, die dahinter steckt. Wie wäre das irgendwie? Wir haben ja so viele Traditionen, sagen, hey, ich mache das oder ich fange an und setze mich hin und ich habe meine Gebetsliste und beginne mein Gebet mit Dank, wie auch immer. Ein zweites wird hier noch deutlich, ich möchte euch damit noch reinnehmen, warum Maria hier uns Weihnachten so relevant und praktisch werden lässt. Denn was hier passiert, ist ja noch etwas mehr. Maria entdeckt letztendlich, wozu sie in dieser Welt ist. Ihre Sinnfrage, habt ihr bestimmt schon mal gehört, warum lebe ich eigentlich, was ist der Auftrag, der wird hier auch mit beantwortet in dieser Geschichte. In Vers 48, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in alle kommenden Generationen. Maria entdeckt jetzt natürlich nicht nur den Sinn der Schwangerschaft und was das für ein Kind ist, sondern im Prinzip den Sinn ihres Lebens. Wozu bin ich da? Ich habe Anteil an Gottes Rettungsplan für diese Welt. Ich, junge Frau, bin gefragt an diesem großen Plan der Befreiung, der Heilung. Bin ich dabei? Und das ist, finde ich, phänomenal. Dieses junge Mädchen setzt Gott ein. Und dadurch entsteht in ihrem Leben ein ganz bedeutungsvoller Blick und Sinn, der eben uns auch nochmal vor Augen malt, was an Weihnachten auch die Erinnerung an dich und mich sein kann. Wir und du bist Teil einer Story, einer Geschichte, die Gott geschrieben hat, die er angefangen hat, die noch nicht vorbei ist. Wir warten, dass er wiederkommt. Und Maria entdeckt sozusagen, hey, ich in mir fängt es jetzt hier noch was an und es werden sogar die Christusgemeinde in Walderstadt mit 2025 darüber sprechen. Ich bin Wegbereiterin. Also Maria entdeckt, ich habe Teil an dieser Geschichte Gottes. Offensichtlich hat es ganz viel mit ihr gemacht. Und ihre Freude mündet in Erkenntnis, Gott gebraucht mich, Gott hat einen Plan. Und das ist so ein bisschen auch die Dynamik und die Einladung bei allen Traditionen, die wir vielleicht hier mitnehmen können und sagen, hey, wenn du Jesus folgst oder wenn du dich fragst, was ist der Sinn in deinem Leben, zu sagen, okay, Weihnachten erinnert mich auch daran, zu sagen, okay, Gott hat eine Story angefangen und ich bin eingeladen, Teil dieses Rettungsplanes zu werden. Du bist eingebunden. Es geht nicht darum, die 4 Wochen im Advent irgendwie zu überleben oder wie auch immer, sondern neu eingeladen zu werden, deine Berufung, deine Bestimmung als Nachfolger in diesem Rettungsplan zu entdecken, so wie Maria das gerade tut. Kennst du deine Berufung, könnte man sagen. Ja. Und die Präsenz des Retters in Maria brachte ja Veränderung für diese Welt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Einladung an dich, dass wir unseren Plan in Gottes Rettungsplan neu finden und uns da nochmal in dieser Adventszeit öffnen und sagen, okay Gott, du hast da was angefangen. Ich möchte mich nicht nur daran erinnern, sondern ich möchte mich eins machen, so wie Maria sich eins gemacht hat. Du hast sie auserwählt und du wählst heute auch Menschen aus, die diesen Retter in diese Welt tragen. Ich habe mich gefragt, wie das praktisch aussehen könnte. Ich denke, es sind 2 Ebenen. Das erste ist schon, dass es schon inhaltlich um so eine verborgene Sache geht, dass wir unsere Motive nochmal prüfen. Man erkennt ja bei Maria, das drückt ja Elisabeth aus, dass in ihr Herz, sie war so demütig, sie war so gehorsam. An anderer Stelle heißt es, mir geschehe, wie du sagst, zu dem Boten, dem Engel. Und dass wir uns da auch schon fragen, Gott, ey, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass du den Platz in meinem Leben wirklich einnehmen kannst. Du mich gebrauchen darfst. Dass wir, gerade wenn wir eine Kerze, einen Adventskranz anzünden, wenn wir diese, sag ich mal, stimmungsvollen Momente haben, sagen, Gott, du bist hier. Und du bist fähig und du bist gut. Was ist dein Plan für mich? Dass wir diese Momente tatsächlich auch aussprechen und haben. Und das Zweite ist es dann natürlich mutig, diese Gegenwart Gottes in diese Welt zu tragen, sichtbar zu werden, ein Segensbringer zu werden in deinem Umfeld, wo du bist. Und das ist ja phänomenal, dass Maria ja buchstäblich eine Trägerin der Gegenwart Gottes war. Und wir können das im übertragenen Sinne auch sein. Und indem wir die Botschaft, die hier am Weihnachten auch stattfindet, Frieden und Rettung verteilen, weitergeben. Durch Momente der Begegnung. Vielleicht auch euren Leuten erzählt, hey, ich habe eine Freude in mir, aber ich freue mich tatsächlich nicht so sehr auf die Gans, sondern. Und dann erzählst du deine Geschichte, die Jesus mit dir gemacht hat. Und dann erzählst du seine Geschichte. Tell your story, tell his story. So kann es losgehen. Und ich glaube, die Leute warten darauf. Erzählt diese Geschichte, diese Freude, die in eurem Leben Raum gehabt hat. Werdet da zum mutigen Segensbringer, wo ihr diese Verheißung habt. Oder auch ganz praktisch, indem ihr Segenskarten schreibt, Zusprüche einladend aussprecht, vielleicht euren Chef und euren Kollegen einfach mal eine Wertschätzung zum Ausdruck bringt, auch wenn die Zahlen nicht stimmen, sagen, hey, danke. Danke für deine Verantwortung, die du übernimmst. Also warum ist das hier so bedeutungsvoll? Maria würde sagen, damit der Retter der Welt in diese Welt kommt. So, wie lautet deine Antwort heute? Bist du Teil von Gottes Rettungsplan in dieser Welt? Sind wir das als Kirchen? Umarmen wir das jetzt zu Weihnachten oder feiern wir nur unsere Tradition? Wir sind eingeladen. Du kannst einen Unterschied machen. Weil dieser Gott, der Retter, gekommen ist in deine Welt und er lädt dich ein, dich zu beteiligen. An diesem Plan hat sich nichts geändert, bis er wiederkommt. Und diese Rettungsaktion ist im vollen Gange, wenn man so möchte. Und sie hat sich ihren Bahn gebrochen, vom Stall bis ans Kreuz, in der Auferstandene, der lebt in dir heute. Und im Grunde genommen ist die Reise, dass Gott sagt, hey, ich möchte dich mitnehmen. Und vielleicht bist du heute hier und hast es noch nie so für dich umarmt und begriffen. Ey, ich bin beteiligt an diesem Rettungsplan. Nochmal, Maria hat das erkannt. Und ohne jetzt hier zu katholisch zu werden, ja, ich finde da Maria super vorbildlich. Sie ist ein absolut gutes Vorbild in dieser Sache. In ihrer Haltung, in ihrer Demut, in ihrer Erwartung, aber auch in ihrer Perspektive, die wir ja auch schon angeguckt haben. Ich möchte Teil dieser Mission sein, Leute. Deswegen freue ich mich auf Weihnachten. Weil das neu schwingen darf in mir. Der Retter kommt und er lädt mich ein. In kleinen, vertrauensvollen Schritten. Okay, du musst nicht schwanger werden, um jetzt hier diesen Rettungsplan in irgendeiner Art und Weise, sondern du darfst entdecken, wie Gott dich gebrauchen möchte. Als Bote, als Gesandte, als Mitarbeiter Gottes. Es geht um nichts Geringeres als die Rettung dieser Welt. Und du bist eingeladen. Und das ist die Einladung. Und deswegen finde ich so schön, diese Geschichte und diese Begegnung zwischen den zwei Frauen und was wir an Maria sehen. Zum einen, dass du jetzt dich entscheiden kannst, ich möchte Gott loben und ihn groß machen. Ich möchte ihn preisen. Ja, das ist viel Ungeklärtes und es ist alles nicht happy-clappy, Glühwein-Stimmung, wie auch immer. Aber du bist eingeladen, eine Entscheidung zu treffen, sagen, ich möchte Gott groß machen. Ich möchte ihn loben und preisen. Für der, wer er ist, geht nicht um mich. Und gleichzeitig erkenne ich, boah, dieser Gott, der liebt mich so sehr, dass er mich befreit hat und dass er mich hineinnimmt in diesen Plan. Wie lautet da deine Antwort? Wie könnte dein nächster Schritt sein? Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist die Einladung. Die Band kann nach vorne kommen. Wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit. Haben wir vorhin spontan abgesprochen. Ich weiß nicht, ob es so eure Kultur ist. Aber ich dachte, hey, wir werden ja jetzt praktisch. Und ich möchte einfach diese zwei Einladungen aussprechen, jetzt für diese Anbetungszeit. Dass du einfach eine Entscheidung triffst, das ist manchmal echt gar nicht so leicht. Du sagst, okay, da ist eine ungeklärte Situation, da ist vielleicht Krankheit, da ist Sorge, da ist Verlust. Und sagen, okay Gott, ich möchte dich jetzt anbeten. Ich möchte dich über diese Dinge machen, weil du es wert bist. Und die andere Einladung ist, in dieser Anbetung Gott zu fragen, wo willst du neu diesen Auftrag, wofür du stehst als Retter dieser Welt, in mir neu entzünden. Bewusst in dieser Weihnachtszeit. Nicht wegzugucken, sondern zu gucken, Gott, wie willst du mich gebrauchen? In dieser Zeit, aber auch darüber hinaus. Diese zwei Einladungen würde ich gerne aussprechen. Und genau, lass uns doch einfach aufstehen. Das hilft auch der Band immer wieder. Und genau, ich habe hier gesehen, Freiräume, das ist jetzt ein Freiraum, ja, das ist jetzt nichts, irgendwie ein Muss oder so, aber mir hilft es voll, immer wieder die Hände aufzumachen und sagen, ja genau, das ist manchmal der Körper, ne? Wir sind ja ganzheitlich irgendwie unterwegs als Menschen. Ne? Das heißt nicht, dass du auf einmal ein Charismatiker bist, wenn du die Hand hebst, sondern du bringst was zum Ausdruck, was in deinem Herzen ist. Dafür ist Freiraum hier jetzt. Und ich lade euch dich ein, einfach, dass wir einfach gerade mal einen Moment der Stille haben und du kannst schon mit dem Klavier anfangen. Und dass du dir diese zwei Fragen stellst. Und, ich möchte mich entscheiden, dass du über meinem Leben stehst. Und das andere ist, nimm mich hinein in diesen Plan. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass wir an diesem Zeugnis, an dieser Geschichte mit Maria einmal mehr sehen können, dass du als Retter in diese Welt gekommen bist und dass du uns siehst jetzt. In unseren Situationen, die alles andere als klar sind, vielleicht sogar schmerzhaft. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass wir dich einladen dürfen, dass du zu unserem Geist sprichst, dass wir dich groß machen dürfen über unserem Leben. Vielleicht auch stellvertretend über andere Lebenssituationen, ungeklärte Situationen. Jesus, du bist es wert. Und gleichzeitig lädst du uns ein, Gott, dass wir uns einklinken, so wie Maria bereit war, sich hinzugeben, sich in deinen Dienst zu stellen. Ich bete, dass diese Weihnachtszeit und jetzt dieser Moment, dass du zu uns sprichst, und zeigst, wo wir neu dieses Feuer, dieser Mission und deiner Liebe für diese Welt entdecken können.